Ja, schönen guten Morgen jetzt auch nochmal von mir. Hier liegt noch so ein Stein rum. Ja, ich denke, wir machen weiter in unserer kleinen Reihe über die Propheten und dann kommen wir heute zu dem Propheten Jeremia. Wir hatten ja erstmal so einen Überblick gemacht und dann den Jesaja angeschaut, jetzt den Jeremia und dann geht es so weiter. Der Prophet Jeremia. Was weiß man so über ihn? Was fällt einem so ein, wenn man Jeremia hört? Was denkt man so? Der weinende Prophet ist auf jeden Fall mal... Na, du wolltest schon sagen?
Er war ziemlich jung.
Oh, ja, er ist auch alt geworden. Also, er hat lange gelebt, vieles miterlebt, viele Könige... deren Regierungszeit mitgemacht. Von Josia, wo es noch eine Erweckung gab, bis zu Zedekia, dem letzten König in Juda, wo dann das Reich endgültig unterging und von Babylon zerschlagen wurde und das Volk in Gefangenschaft geführt wurde, verschleppt wurde ins Exil nach Babylon. Das hat er alles miterlebt und hat also insofern eine lange Zeit gewirkt. Er war jung, wurde er berufen, das stimmt, und hat lange Zeit gewirkt. Aber bekannt ist er auch als der weinende Prophet. Also ein Prophet, der wirklich mit manchen Missstimmungen zu tun hatte und viel getrauert hat und geweint hat und auch davon spricht in seinem Buch. Und sehr offen darüber spricht. Ja. Und das ist ja ein bekanntes Bild, wie Rembrandt ihn sich vorgestellt hat und man hat so manche Bilder von Jeremia. Hat eher ein Bild von dem Propheten Jeremia als von anderen Propheten, von Jesaja und Ezekiel, hat man eigentlich nicht so ein Bild, was die so für Typen waren. Aber Jeremia, der spricht eben sehr viel auch von seinem persönlichen Innenleben, von seinem Glaubensleben. Und insofern können wir ihn sehr gut auch persönlich sozusagen kennenlernen in seinem Buch. Und ich lese jetzt erstmal einen Text, den er da typischerweise gesagt hat. Und der enthält doch ganz viel von dem, ja, was das Buch ausmacht. Aus Kapitel 14. Ich habe den Text mal hier noch an die Wand geworfen. Da sagt sogar Gott zu ihm, du sollst dieses Wort zu dem Volk sprechen. Also Gott selbst sagt zu ihm, sprich ruhig auch über das, was dich innerlich bewegt. Das gehört mit dazu, zu der Botschaft. Ja? Du sollst zu ihnen dieses Wort sprechen. Meine Augen zerfließen in Tränen Tag und Nacht. Ohne Aufhören, also der weinende Prophet. Denn schwer verwundet ist die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, also Jerusalem. Durch einen sehr schmerzlichen Schlag, durch Babylon, gehe ich aufs Feld hinaus, siehe da vom Schwert erschlagene, komme ich in die Stadt hinein, siehe da vor Hunger verschmachtete. Ja, auch ihre Propheten und Priester ziehen im Land umher und wissen nicht weiter. So war die Situation. Wie gesagt, da kann man schon ganz viel über den Inhalt des Propheten hier erfahren, wie er geklagt hat, wie er angeklagt hat. Auch die Situation unter den führenden Persönlichkeiten. Die Könige wussten keinen Rat, was sie machen sollen. Wenn sie die Propheten und Priester gefragt haben, was sollen wir tun, die wussten auch keinen Rat mehr. Alle waren ratlos, keiner wusste weiter und das Unheil nahte in großen Schritten. Beziehungsweise war teilweise schon eingetroffen. Jerusalem ist gefallen, der Tempel wurde zerstört. Es ging alles nicht von heute auf morgen, sondern es kamen verschiedene Angriffswellen der Babylonier. Und in dieser Zeit hat Jeremia gelebt. Er hat es angekündigt und er hat es miterlebt. Ja, jetzt, wenn wir mal ganz kurz gucken in die ersten drei Verse des Propheten. Da wird er vorgestellt, der Prophet Jeremia. Und wir sehen auch, er war ein Prophet und Priester. Er kam also auch aus dem Haus der Priester, so heißt es in Kapitel 1, Vers 1. Das sind die Worte Jeremias von den Priestern, die in Anatot im Land Benjamin wohnten, an denen das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias. Und so weiter bis zu den Tagen Zedekias. Also auch er war ein Prophet und Priester, aber er wusste Rat. Er wusste weiter. Ja? im Unterschied zu den anderen. Und was war denn sein Rat? Und das ist jetzt verblüffend. Wieder mal, wie so oft bei den Propheten. Was hat er denn geraten, den Königen und dem ganzen Volk? Er hat geraten, ergebt euch dem Feind. Es hat gar keinen Zweck, Widerstand zu leisten gegen Babylon. Das war erstmal eine komische Botschaft, die die Könige nicht gern gehört haben. Wie? Wir sollen uns ergeben? Das sind doch Feinde Gottes, die Babylonier. Götzendiener. Feinde des Volkes. Und Jeremia sagt, ergebt euch. Es hat gar keinen Sinn, Widerstand zu leisten, ihr macht es nur noch schlimmer. Und so war es ja auch. Sie haben Widerstand geleistet, sie sind geflohen, sie haben alles versucht, Bündnisse mit Ägypten zu schließen, gegen Babylon. Jeremia verurteilt das, er sagt, solche falsche Bündnispolitik ist eigentlich ein Schlag gegen Gott. Ihr vertraut nicht auf Gott, ihr vertraut auf Ägypten. Er vergleicht das in seiner typisch bildlichen Sprache, typisch für die Propheten, mit Ehebruch, Hurerei. Er sagt, ihr werdet Gott untreu, ihr lasst euch mit anderen ein, sucht Hilfe bei denen. Es wird euch aber nichts bringen, ganz im Gegenteil, sie werden euch schamlos ausnutzen und misshandeln und werdet gar nichts davon haben. Und so war es ja auch. Es hat ihnen gar nichts eingebracht, Hilfe bei Ägypten zu suchen, ganz im Gegenteil. Ja, also das hat er gesagt. Er hat den Untergang Jerusalems angekündigt, wie gesagt, und er hat ihn am Ende auch selbst miterlebt. Ja. Und er hat darüber getrauert, hat es mit dem Volk miterlebt und er hat geweint über Jerusalem, über die Zerstörung Jerusalems, den Tempel. So, soweit mal ganz kurz zum Einstimmen auf den Propheten. Nochmal zur Erinnerung, eine Folie vom letzten Mal und vorletzten Mal. Das sind die Propheten und wie gesagt, er handelt in der Zeit, wo Babel also die Vorherrschaft hatte, dieses babylonische Weltreich da aufkam. Ja? Genauso wie Ezekiel, die beiden Propheten haben sehr viele Ähnlichkeiten, werden wir dann nächstes Mal betrachten. Ja? Aber das ist die Zeit, in der Jeremia handelt. Wie teilt sich das Buch nun ein? Es ist nicht ganz einfach, aber ich habe es mal hier versucht, einfach zu machen. Kapitel 1 ist die Berufung des Propheten, so eine Art Einleitung. Und dann ist es eigentlich ein bisschen symmetrisch aufgebaut. Zuerst kommen Klagen und Anklagen. Viele Kapitel lang, bis Kapitel 25, klagt der Prophet über den Zustand des Volkes und er klagt auch die führenden verantwortlichen Persönlichkeiten an. Er sagt, ihr seid mitverantwortlich für diesen Zustand. Er ruft zur Umkehr auf. Er weiß Rat, wird aber nicht gehört. Ja. Man hört nicht auf ihn. Im Gegenteil, er wird angefeindet, bedroht, ins Gefängnis geworfen, man will ihn umbringen und so weiter. Einige dieser Ereignisse werden dann berichtet, also jetzt weniger Worte, sondern Ereignisse, Begebenheiten in den Kapiteln 26 bis 45, Ereignisse vor dem Fall Jerusalems, Ereignisse nach dem Fall Jerusalems. Und ein interessanter Einschub ist noch zu beachten, Kapitel 30 bis 33, da blickt Jeremia voraus in die Zukunft und spricht von dem sogenannten neuen Bund. Ja, der neue Bund. Er sagt, da ist die Hoffnung, da wird es dann wieder gut. Endgültig wieder gut. Ja. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Ja, und dann gibt es da noch so einen anderen Teil hinten dran, wo dann Sprüche gesammelt sind, die Jeremia gesprochen hat, gegen andere Völker. Gegen Ägypten zum Beispiel und andere Nachbarvölker in der Regel und am Ende auch gegen Babel selbst. Babel wurde von Gott benutzt als eine Zuchtroute, um Ägypten zu schlagen, um die anderen Völker einzunehmen und natürlich auch Jerusalem zu schlagen und einzunehmen. Aber am Ende wird auch Babel selbst gerichtet werden von Gott und auch das prophezeit Jeremia schon. Er sagt ja zum Beispiel, dass nach 70 Jahren die Gefangenschaft Israels oder Judas zu Ende sein wird und Babylon dann selbst geschlagen wird durch die Medo-Perser. Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Und dann gibt es noch einen Anhang am Ende, Kapitel 52, wo der Fall Jerusalems nochmal beschrieben wird. Da will ich auch ein bisschen jetzt was dazu sagen. Ein paar Details. Das Buch Jeremia, ich lese erstmal die Begebenheit, die sehr bekannte Begebenheit aus Kapitel 36. Da lernen wir schon mal, dass es mehrere Auflagen von diesem Buch gab. In Kapitel 36 wird berichtet, wie ja Jeremia den Auftrag bekommt, alle Worte in ein Buch zu schreiben. In eine Buchrolle, wie das damals so war, so Schriftrollen, nicht? Und sie dem König vorzulesen. Joachim war das damals. Da heißt es in Kapitel 36, Vers 2, nimm dir eine Buchrolle, schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Völker. Ja, und lies sie vor dem König vor. Das macht er dann auch. Und wir wissen ja, wie der König reagiert hat. Er war not amused, auf gut Deutsch, über diese Worte und hat das alles dann rausschneiden lassen, eine Zeile nach der anderen rausgeschnitten und im Kohlenfeuer verbrannt. Ja, und das lesen wir Kapitel 32. Dass dann Jeremia eine andere Rolle nahm, sie seinem Schreiber Baruch gab, und er schrieb, wie Jeremia ihm vorsagte, alle Worte hinein, die in diesem Buch gestanden hatten, dass Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte, und es wurden noch viele andere Worte gleichen Inhalts hinzugefügt. Das war dann schon die zweite Auflage des Buches Jeremia. Und so ist das ein bisschen gewachsen mit der Zeit, dieses Buch. Ich sage das deshalb an dieser Stelle auch, weil es tatsächlich unterschiedliche Versionen von Jeremia gibt. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, die ja die ersten Christen als ihre Bibel benutzt haben, da sieht der Prophet Jeremia ein bisschen anders aus. Kürzer und anders angeordnete Kapitel. Wir haben ja schon gesagt, dass die Septuaginta eine ziemlich schlechte Übersetzung war. Ja. Auch wenn sie im Neuen Testament zitiert wird und Gottes Wort genannt wird, war es trotzdem insgesamt eine schlechte Übersetzung und die Übersetzer waren sehr frei. Freischaffende Künstler. Aber in dem Fall muss man auch sagen, sie waren da nicht nur so frei in der Gestaltung bei der Übersetzung, sondern sie haben auch eine falsche Vorlage benutzt, eine falsche hebräische Vorlage, weil es eben unterschiedliche Vorlagen im Umlauf gab. Ja, das nur so nebenbei, falls da mal irgendwo jemand so darauf stößt. Ja, das ist der eine Punkt. Aber jetzt haben wir das hebräische Original und das entsprechend übersetzt, so passt das dann. Und Jeremia war ja ein, es wird in Kapitel 1, Vers 5, lese ich jetzt nicht, da wird der Prophet an die Völker auch genannt, also einer, der auch sich an die Völker gewandt hat, nicht nur an Israel. Und wir haben ja gesehen, dass es in Kapitel 51 dann endet, dieser Teil, wo er gegen die Völker spricht. Und Kapitel 51, der letzte Vers, da heißt es dann, bis hierher gehen die Worte Jeremias. Wenn man das jetzt so versteht, dann ist halt Kapitel 52 nicht mehr von Jeremia, sondern dieser Anhang, Kapitel 52, wurde wahrscheinlich dann noch angefügt, hinterher, um wahrscheinlich zu zeigen, seht mal, was Jeremia gesagt hat, ist wirklich eingetroffen. Jeremia hat den Fall Jerusalems vorhergesagt und er ist wirklich eingetroffen. Deshalb wird dieser Anhang da nochmal angefügt, wo der Fall Jerusalems beschrieben wird. Der ist zwar in Kapitel 39 von Jeremia auch schon beschrieben worden, aber es wird ein Kapitel aus 2. Könige 34 fast wörtlich hier nochmal angehängt, um das einfach zu unterstreichen. Jerusalem ist wirklich gefallen, das beweist dieser historische Text. Und Jeremia hat also recht gehabt, wenn er das vorhergesagt hat. Insgesamt wird der Fall Jerusalems 4-mal berichtet im Alten Testament, das ist auch interessant, nicht? Welches Ereignis wird schon 4-mal berichtet? Aber der Fall, der Untergang Jerusalems war wirklich so einschneidend, die Zerstörung des Tempels und alles das. Es war ja das Ende der Nation, das Ende des Gottesdienstes und das wird also gleich 4-mal berichtet. Das nur so nebenbei. Aber das ist also ganz grob die Einteilung. Jetzt kommen wir aber zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Was sind jetzt die wesentlichen Aussagen, die theologischen Schwerpunkte sozusagen, die Jeremia uns vermitteln will? Und der erste Punkt, wir haben schon gesehen in der Einteilung, Klage und Anklage. Aber warum ist das wichtig? Wir müssen kurz mal stehen bleiben. Gerade auch die Reihenfolge. Klage zuerst und dann die Anklage ist ganz wichtig. Also zunächst mal sehen wir, dass dem Glaubenden, wie dem Jeremia, der Zugang zu Gott immer offen steht. Ja, er hat zum Teil Dinge erlebt, wo er gedacht hat, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ich kann eigentlich nur noch klagen. Er hat kaum was Schönes gesehen, was Lobenswertes, war voller Klage, aber auch damit kann er zu Gott kommen. Das ist das einzig Richtige, was er tut. Ja. Er bringt alles, was ihn so bewegt, vor Gott, auch die Klage. Das ist das eine, was wir da sehen. Und das andere ist eben diese Reihenfolge, dass er erst vor Gott klagt und wirklich das zutiefst empfindet, diese Not, die er da im Volk Gottes sieht, bevor er anklagt. Das ist auch ganz wichtig, nicht? Also erst diese Klage vor Gott und dann erst tritt er in die Öffentlichkeit und klagt an. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass er erst dieses selbst zutiefst empfinden muss, bevor er darüber reden kann. Ja. Das lehrt uns der Jeremia wie sonst kaum ein anderer Prophet oder kaum ein anderes Buch der Bibel. Was wir dann auch sehen, was von vornherein auch in dem Buch Jeremia angelegt ist, ist das Zweite, dass er zur Umkehr aufruft, aber es bleibt wirkungslos. Ist ja erstmal komisch, er redet das Wort Gottes und es bleibt wirkungslos. So zunächst mal. Ja. Natürlich, dass er es niedergeschrieben hat und das Buch jetzt wirkt bis heute fort, keine Frage. Aber zunächst mal so, wie er sich an die Zeitgenossen gewandt hat, blieb es wirkungslos. Und das ist auch eine Aussage des Propheten, worüber er selber oft nachgedacht hat, Herr, wie kann das sein? Ich rede deine Worte und es passiert nichts. Und das ist ein Thema, das ihn beschäftigt hat, das dieses Buch eben auch kennzeichnet, dieses Thema. Diese Wirkungslosigkeit der Botschaft Gottes, weil es auf taube Ohren stößt. Ja. Und er sagt ja dann auch, er erkennt das, es wird gar nicht mehr gut werden, sie werden nicht umkehren. Babel wird natürlich Jerusalem einnehmen und es wird schrecklich sein. Und den einzigen Trost, den er hat, ist ja, dass er dann hier ankündigt, na gut, sie werden in Gefangenschaft geführt werden, aber nach 70 Jahren wird es ja wenigstens vorbei sein. Ja, das ist auch eine bekannte Sache und die ist auch wichtig bei dem Propheten Jeremia in Kapitel 25, Vers 11 und 12. Kündigt er das an. Ich lese das mal geschwind. Er sagt, dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen werden, zu Wüste. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, also gefangen genommen werden, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre voll sind, dann will ich an den König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch im Land der Chaldäer, und ich will es zur ewigen Wüste machen. Also dann werden sie zur Wüste gemacht werden. Und die zweite Stelle dann ist Kapitel 29, Vers 10, wo er das nochmal sagt. So spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, erfüllen. Also da kündigt er so an, dass nach 70 Jahren die Gefangenschaft in Babylon zu Ende sein wird und sie wieder zurückkehren können ins Land. Und das ist ja auch, was der Daniel später gelesen hat, als er dann da war. Babylon, dann kam die Medo-Perser und Daniel war immer noch da. Und hat er das ja gelesen und hat er gewusst, jetzt ist es bald soweit. Jetzt sind die 70 Jahre, konnte er ausrechnen, ist ungefähr, je nachdem, wo der Anfangspunkt, wo man den genau hinlegt, aber so ungefähr war ja klar, 70 Jahre sind jetzt dann bald vorbei und die Gefangenschaft wird zu Ende gehen. Das hat der Daniel dann noch so miterlebt. Ja. Das ist auch eine ganz wichtige Stelle insgesamt im Alten Testament. Aber es zeigt eben auch in diesem Zusammenhang hier, dass klar war, vorher kehren sie nicht um. Sie werden in Gefangenschaft geführt werden, da geht kein Weg mehr dran vorbei. Und dann erst nach 70 Jahren kommen sie zurück. Und dann gibt es einen Neuanfang. Aber dieser Neuanfang nach 70 Jahren, der ist noch nicht so richtig, das ist noch nicht alles gut. Sondern er blickt dann weiter, wenn er von diesem neuen Bund spricht, noch viel weiter in die Zukunft. Weil er genau weiß, wenn sie nach 70 Jahren zurückkommen, dann ist er zwar ein Neuanfang, aber es ist noch nicht der neue Bund. Das ist also auch eine ganz bekannte Stelle, lehrmäßig ganz wichtig. Bei Jeremia, ich lese das mal, das Kapitel 31, wie er von diesem sogenannten neuen Bund spricht. Vers 31. Da kündigt er an, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, also mit beiden sogar, da kehrt nicht nur Juda zurück, sondern da kehren alle zurück. Da werde ich mit beiden einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich ihr Ehemann war, spricht der Herr. Also er sagt, dieser neue Bund ist anders, ganz anders wie der alte Bund. Der alte Bund, das war das Gesetz. Als er sie aus Ägypten herausgeholt hat, hat er ihnen am Sinai das Gesetz gegeben und da haben sie einen Bund geschlossen. Und das war ein zweiseitiger Bund. Also zweiseitig heißt, beide haben so ihren Anteil. Gott sagt, wenn ihr treu seid, werde ich euch segnen. Und ihr Anteil war, die Gebote zu halten. Das kann nicht gut gehen, wie wir wissen, weil kein Mensch in der Lage ist, die Gebote zu halten. Das war von vornherein klar. Aber sie haben es so gewollt. Sie haben gesagt, alles, was du tust, wollen wir was du sagst, wollen wir tun. Gut, hat Gott gesagt, dann machen wir es mal so. Versuchen wir es mal so. Ja, und es war klar, dass es nicht funktionieren konnte. Aber das war der alte Bund. Und das ganze Alte Testament basiert ja auf dem Gesetz. Ja, das heißt, das ist immer die Grundlage. Du sollst, du sollst, du sollst. Und der Mensch kann nicht, kann nicht, kann nicht. Ist ja doch auf die Gnade Gottes angewiesen. Und der neue Bund ist jetzt halt anders. Der neue Bund ist einseitig. Gott sagt, ich werde jetzt euer Herz verändern, dass ihr endlich in der Lage seid, meine Gebote zu halten und es von Herzen gerne tun werdet. Und dann geschieht der Rest von allein. Und dann sagt er dann weiter in Vers 33, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres geben. Und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Und keiner wird mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, ihr kennt den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Und ich werde ihnen alles vergeben. Also das ist dieser neue Bund, der basiert auf Vergebung, der basiert auf der Gnade Gottes. Und er geht allein von Gott aus und hängt auch allein von Gott ab. Das ist der neue Bund, da kann da nichts mehr schiefgehen. Wir merken natürlich, das ist ja, wenn wir an uns heute denken, an die Gnadenzeit, an das Neue Testament, ist das ja schon so ganz ähnlich. Da ist es ja auch so, dass Gott uns vergeben hat, dass wir nicht das Gebot halten müssen, die 10 Gebote, das Gesetz, um errettet zu werden, sondern dass wir errettet sind und aus diesem Bewusstsein heraus gerne seine Gebote erfüllen. Das ist ja jetzt schon so. Ja, das ist das, was das Neue Testament kennzeichnet. Und insofern wird auch im Neuen Testament das so angewendet und gesagt, in gewisser Weise ist das auch schon eine Art neuer Bund, was wir heute erleben. Wir nehmen diesen Segen des neuen Bundes schon vorweg. Der Hebräer 8 zitiert dann auch entsprechend genau diese Stelle aus Jeremia, das längste zusammenhängende alttestamentliche Zitat im Neuen Testament, und wendet das so an. Trotzdem, die rein buchstäbliche Erfüllung steht noch aus, weil die buchstäbliche Erfüllung ist ja, mit dem Haus Israel einen neuen Bund zu machen. Ja? Aber wir nehmen den Segen schon vorweg. Wir wissen schon, wie das ist, Vergebung zu haben, Gnade zu haben, ein neues Leben zu haben, ein erneuertes Herz sozusagen, das gerne gehorchen will. Das kennzeichnet den neuen Bund. Und auch davon, wie gesagt, spricht Jeremia. Das ist eine gewaltige Botschaft, die der Jeremia da hat. Also eine Vision, könnte man sagen, die im Alten Testament seinesgleichen sucht. Er hat so klar davon gesprochen, wie kein anderer. Ja, was natürlich auch dazu gehört, viertens, die Leiden des Propheten. Der Jeremia hat ja wirklich viel leiden müssen. Also er hat zur Umkehr aufgerufen und wurde nicht gehört. Im Gegenteil, er wurde verworfen. Er hat miterlebt, wie sie einen Fehler nach dem anderen machen. Er warnt davor, geht nicht nach Ägypten, sie gehen nach Ägypten. Und so weiter. Ne? Er warnt, wehrt euch nicht gegen die Einnahme Jerusalems, sie wehren sich gegen die Einnahme Jerusalems und der Tempel wird zerstört. Und so weiter und so weiter. Also, er hat das alles miterlebt. Und die ganzen Leiden, die daraus resultierten, haben wir ja vorher gesehen, die Verschmachteten, die Erschlagenen, die ganze Verwüstung, das ganze Land wird zur Wüste gemacht, er muss das alles miterleben. Und er hat darunter gelitten. Und sie haben ihn persönlich verfolgt, wollten ihn umbringen, haben ihn ins Gefängnis geworfen und so weiter. Und das gehört mit dazu und das wird auch bei Jeremia thematisiert. Und es ist natürlich sozusagen, in Anführungszeichen, theologisch interessant. Wie kann es denn sein, dass ein Mann Gottes, ein Mensch Gottes, der so treu für Gott einsteht, so leiden muss? Das ist ja auch ein Thema, ne? Was wir auch von Hiob kennen und von anderen. Das ist halt bei Jeremia auch ein Thema. Und wenn man das Gesetz so oberflächlich gelesen hat, dann konnte man ja so zu der Idee kommen, naja, wenn ich die Gebote halte, dann segnet mich Gott. Also wenn ich treu bin, dann geht es mir gut. Und wenn es mir nicht gut geht, dann war ich wohl nicht treu. So diese ganz primitive Logik konnte man so auf den ersten, beim ersten oberflächlichen Lesen vielleicht so verstehen. Und da macht eben das Buch Jeremia auch klar, naja, so ist es natürlich nicht. Das ist natürlich ein Fehlschluss. So war es auch im Alten Testament nicht. Das war schon immer ein Fehlschluss. Ja. Und man hat schon immer gesehen, dass auch die Treuen durchaus gelitten haben. Und unter Umständen, je nachdem wie die Zeiten waren, in Zeiten wie diesen, ging es gerade den Treuen schlecht. Gerade denen ging es schlecht. Niemand hat so gelitten wie Jeremia. Den anderen haben diese Leiden, die er gehabt hat, nicht gehabt. Ja, ja, also das ist auch ein wichtiges Thema bei den Propheten. Wenn wir jetzt bei den Leiden des Propheten sind, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, wofür auch das Buch Jeremia sehr bekannt ist, sind ja seine sogenannten, wie man das so nennt, Konfessionen und seine Passion. Also das heißt seine Bekenntnisse, erstens, wo er also spricht über sein Glaubensleben, über sein Inneres, über seine innere Nöte, über seine Kämpfe sozusagen, seine Anfechtungen, seine Gebete niedergeschrieben hat, auf Geheiß Gottes, haben wir gesehen. Das sind seine Konfessionen, wo er darüber spricht. Und dann die Leidensgeschichte kommt dann nochmal extra in den Ereignissen, die dann berichtet werden. Aber erstmal auch hier wieder das Innere und dann die äußere Geschichte. Also erst die innere Geschichte, die Konfession, die finden sich in den Kapiteln 11 bis 20 verstreut. Können wir jetzt nicht alles lesen, natürlich. Ich habe es mal so ein bisschen sortiert. Dreimal sagt Jeremia, wendet sich an Gott und sagt, hilf mir. Und fünfmal fragt er, warum. Also erstmal dreimal, hilf mir. Ich lese mal aus der ersten Stelle aus Kapitel 11. Da hat er mitbekommen, dass sie ihn töten wollen. Dass sie Mordanschläge geplant haben, schon lange. Vers 18, Kapitel 11, Vers 18. Der Herr hat es mich wissen lassen. Du hast mir ihr Treiben offenbart. Ich war wie ein zahmes Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ich wusste nicht, dass sie solche Anschläge gegen mich schmieden. Nämlich, lasst uns den Baum samt seiner Frucht verderben, haben sie gesagt. Und ihn aus dem Land der Lebendigen ausrotten, dass nicht mehr an ihn gedacht wird. Aber du, o Herr, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache sehen. Und so weiter. Mit anderen Worten, hilf mir. Also guckt, dass die eingedämmt werden und ihren Anschlag nicht ausführen können, ihre Pläne nicht ausführen können. So wendet er sich an Gott, hilf mir, sie wollen mich töten. Und da hat er vielleicht noch gedacht, irgendwann müssen sie doch mal erkennen, dass ich ein Prophet Gottes bin. Wenn meine Worte eintreffen, die ich ankündige, dann müssen sie es doch kapieren, dass sie auf der falschen Seite stehen sozusagen. Und was hat er erlebt? Dass das genau nicht passiert ist. Zuerst mal erlebt er, dass seine Prophezeiungen gar nicht eintreffen. Noch nicht. Ja? Und er hat auch darunter gelitten. Er sagt, Gott, wie kann das sein? Er sagt in Kapitel 17, ich prophezeie und davon trifft nichts ein. Was sollen die denn denken? Ja? Die halten mich wahrscheinlich für einen falschen Propheten oder was? Und davon abgesehen, als sie dann doch eingetroffen sind, die Prophezeiungen, als dann Jerusalem an den Kragen ging, da haben sie natürlich trotzdem nicht geglaubt. Also es hätte auch so nichts geändert wahrscheinlich. Sie wollten einfach nicht glauben. Aber auch hier, Gott hilf mir. Und dann nochmal, ein drittes Mal in Kapitel 18 wieder, dass Anschläge erfährt, dass sie ihn töten wollen. Und wieder wendet er sich an Gott. Und dann fragt er noch fünfmal, warum. Das ist jetzt fast noch interessanter. Jeremia traut sich das. Also wir sagen ja manchmal so als Christen, warum fragen ist nicht gut. Soll nicht fragen, warum. Soll besser fragen, wozu. Ja, hat schon seinen Sinn. So, aber natürlich darf man auch warum fragen. Man darf Gott alles fragen. Es gibt ja nichts, was man Gott nicht fragen darf. Und das hat der Jeremia verstanden. Und er hat einfach die Frage, ja, warum ist das oder das so oder so. Und er fragt Gott und sagt, warum? Auch so mit einem gewissen klagenden Ton. Ja, darf er, kann er machen, tut er auch. Und das sind diese fünf Warum-Fragen hier. Und seine erste Frage in Kapitel 12 ist, warum geht es denn den anderen, den Gottlosen, ausgerechnet den Gottlosen so gut? Während ich trauere, während das Land trauert, weil es verwüstet und es geht allen schlecht, dem Volk geht schlecht wegen der falschen Politik, wie kann das denn sein? Wie kannst du das zulassen? Warum ist das so? Ja. Da lese ich jetzt auch mal kurz aus diesem Text, Kapitel 12, Vers 1. Er sagt, O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Dennoch will ich über deine Rechtsentscheide mit dir reden. Sagt er zu Gott. Also hast du es jetzt so entschieden, dass es so ist, wie es ist, aber ich will da doch mal mit dir drüber reden. Warum? Ist das so? Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und alle, die treulos handeln, bleiben unangefochten? Du hast sie gepflanzt, sie schlagen auch Wurzeln, sie gedeihen, sie bringen Frucht. Und du siehst doch mein Herz und das Volk, das wie Schafe zur Schlachtbank geführt wird und so weiter. Also wie schlecht es den anderen geht und wie sie trauern. Warum ist das so? Ja, das war seine Frage. Und an der Stelle ist auch gleich mal interessant, die Antwort sich anzuschauen. Was antwortet denn Gott? Denn jeweils wird auch die Antwort Gottes berichtet. Das war ja wirklich ein Gebet, das war so ein Gespräch mit Gott. Und Gott hat auch schon es ins Herz gegeben, eine Antwort. Aber die ist auch, die hat es in sich, die Antwort. Wir kennen das wahrscheinlich schon nicht. Das ist auch eine ganz bekannte Stelle bei dem Propheten Jeremia. Was Gott dann antwortet in Vers 5. Er sagt zu Jeremia, wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Pferden um die Wette rennen? Wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan, wo es Löwen gibt, wilde Tiere? Denn auch deine Brüder und das Haus deines Vaters, sie sind treulos gegen dich gewesen. Glaube ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Also Gott sagt jetzt auch ein bisschen bildhaft, Jeremia, es tut mir leid, es kommt noch schlimmer. Also was du bisher erlebt hast, war sicher schlimm, verstehe ich, aber eigentlich war es ein Spaziergang. Was noch dir bevorsteht, ist mit Pferden um die Wette rennen. Das ist dann kein Spaziergang mehr. Was du bisher erlebt hast, war quasi wie in einem friedlichen Land leben. Was du jetzt erleben wirst noch, ist wie in einem gefährlichen Dschungel Gefahren ausgesetzt sein. wo man nie weiß, was einen anfällt hinter dem nächsten Baum. Also das ist ja schon eine heftige Aussage von Gott, dass Gott wirklich sagt, pass auf Jeremia, es kommt noch schlimmer. Soll das ein Trost sein oder was ist das? Einerseits, ja, manchmal ist es auch gut, wenn man weiß, woran man ist. Wenn einem nicht irgendwie was um den Mund geschmiert wird irgendwie. Sondern wenn man weiß, woran man ist. Aber man hört das ja manchmal auch von Leuten, die, sag ich mal, beim Arzt, irgendwann vor dem Arzt sitzen mit einer echt üblen Diagnose. Und der Arzt fängt an rumzueiern und zu sagen, ja, das wird schon wieder irgendwie und schauen wir mal und so. Und die Patienten denken, hey, jetzt sag mir doch bitte, was los ist. Sag mir doch einfach ganz konkret, damit ich weiß, auf was ich mich einstellen muss. Sag doch, es kommt die Chemotherapie, es kommt das und das. Und nicht immer so, ah, wird schon irgendwie. Das ist kein guter Trost und führt die Leute meistens mehr, als dass es ihnen hilft. So ähnlich ist es ja auch. Also Gott sagt klar, was Sache ist. Das hilft schon manchmal, auch wenn es erstmal ein Schock ist. Das ist das eine. Aber das andere, noch wichtigere an der Stelle ist, es liegt doch ein Trost darin. Nämlich, zwischen den Zeilen ist ja ganz klar, dass Gott zu ihm sagt, pass auf, Jeremia, egal was passiert, es wird Schlimmes kommen, aber ich bin da. Ich weiß das alles, ich sehe das alles voraus, ich kann es dir auch vorhersagen, also ich habe es in meiner Hand und ich bin da. Auch wenn alle anderen dich verlassen oder sogar schon verlassen haben. Er sagt ja dann in Vers 6, haben wir gelesen, du denkst vielleicht noch, deine Verwandten halten zu dir, weil sie noch freundlich mit dir reden, aber ganz ehrlich, sie haben dich schon längst verraten. Die reden zwar noch freundlich mit dir, aber sie sind auch gegen dich. Wenn es darauf ankommt, fallen sie dir auch in den Rücken. Nur um es mal klar zu sagen, Jeremia, so sieht's aus. Keiner steht auf deiner Seite, auch deine Verwandten nicht. Aber, Klammer auf, ich bin da, Klammer zu. Das ist ja, was dazwischen den Zeilen steht. Ich bin da, ja, und an mir kannst du dich festhalten. Und das hat Jeremia auch verstanden, glaube ich, weil das hat Jeremia auch getan, genau das. Und es hat ihn wunderbar getragen. Das werden wir nachher noch sehen, wie ihn das bis zum Ende getragen hat, wo man echt nur staunen kann. Ja, und dann hat er noch mehr solche Fragen. Kapitel 14, warum rettest du dein Volk nicht? Wie kann das sein? Ist doch dein Volk. Oder warum hast du das Volk geschlagen sogar? Nicht nur nicht gerettet, du hast es selbst geschlagen. Du hast auch die Babylonier gebracht. Du schlägst es doch im Endeffekt, wenn du das zulässt. Warum? Ja. Waren so Fragen, ne? Und warum hört der Schmerz nicht auf? Auch mein persönlicher Schmerz, warum hört das nicht mehr auf? Und am Schluss hat er sogar eine Frage, da geht es ihm ganz dreckig, dem Jeremia, da hat er sogar die Frage, warum bin ich überhaupt geboren worden? Warum muss ich das alles überhaupt erleben? Da ist er echt in einer depressiven Stimmung, würde ich sagen. Interessanterweise, auf alle Fragen gibt Gott eine Antwort, nur auf die letzte nicht. Nicht so direkt, weil das kann man auch so direkt inhaltlich ja nicht beantworten. Was will er denn sagen? Ja, ist halt so, dass du geboren wurdest, was soll ich denn dazu sagen? Es ist auch keine sachlich gemeinte Frage, davon abgesehen. Es ist ja keine sachliche Frage, warum bin ich geboren worden, sondern es ist Ausdruck einer Not, ja, einer emotionalen Not. Und nur entsprechend kann man darauf reagieren und das hat Gott sicher auch getan. Und hat er auch getan, aber das kann man nicht sachlich so beantworten mit, deshalb bist du geboren worden, sondern halt, weil ich so wollte, sagt Gott sozusagen. Aber es ist eine Not, die daraus spricht und die kann nur emotional beantwortet werden. Dadurch, dass Gott eben für ihn da war. Auch in der Not. Gott ist zu ihm gestanden, hat festgehalten an ihm, hat ihn gehalten und das hat Jeremia so im Glauben erfahren. Das sind diese fünf Warum-Fragen, das sind diese sogenannten Konfessionen Jeremias, die also ein ganz wichtiger Teil dieses Buches sind. Und dann gibt es da demgegenüber noch diese sogenannte Passion, also seine Leidensgeschichte. Ja. Ich könnte auch nicht alles lesen, aber ich lese mal kurz was aus dem ersten Teil, aus Kapitel 26, Vers 8, wie sie ihn da schon mal zum ersten Mal töten wollen. Jeremia spricht zu dem Volk, die Priester und Propheten und das ganze Volk hört es. Und es geschah, Vers 8, als Jeremia alles gesagt hatte, was ihm der Herr gegeben hatte zu reden, da ergriffen ihn die Priester, die Propheten und das ganze Volk und sie sprachen, du musst gewiss sterben. Warum hast du im Namen des Herrn geweissagt und hast gesagt, diesem Haus, also dem Tempel, wird es wie Silo ergehen und diese Stadt wird verwüstet werden, sodass keiner mehr darin wohnen wird? Warum hast du das gesagt? Das darf einfach nicht sein. In Vers 11, da sprach Jeremia zu allen Fürsten, Vers 11, und die Priester und die Propheten sprachen zu den Fürsten und zum ganzen Volk, dieser Mann verdient die Todesstrafe. So haben sie ihn also angeklagt vor der Obrigkeit. Dieser Mann verdient die Todesstrafe, weil er gegen diese Stadt geweissagt hat, wie ihr es mit eigenen Ohren ja gehört habt. Dieser Anschlag wurde dann gerade noch abgewendet werden in letzter Sekunde. Ist Jeremia nochmal davon gekommen, aber sie haben nicht aufgegeben mit ihrem Plan, ihn umzubringen. Kapitel 36 haben wir schon gelesen, werden seine Worte verbrannt, also diese Buchrolle da von Joachim zerschnitten wird und verbrannt wird. Ist ja auch ein Schlag gegen Jeremia natürlich, dass hier seine Bücher verbrannt werden. Kapitel 37 kommt er dann ins Gefängnis. Kapitel 37, Vers 15. Die Fürsten wurden zornig über Jeremia und schlugen ihn und setzten ihn ins Gefängnis im Haus des Schreibers Jonathan. Denn dieses hatte man zum Kerker umgebaut. Und so kam Jeremia ins Gefängnis und unter die Gewölbe. Und Jeremia blieb dort lange Zeit. Und da ist er wirklich lange im Gefängnis gesessen. Und dann haben sie ihn schließlich sogar in eine Grube geworfen, um noch eins oben drauf zu setzen. Kapitel 38, da Jeremia hat ja nicht aufgehört zu weissagen, auch im Gefängnis nicht. Und da hat er gesagt, so spricht der Herr, Kapitel 38, Vers 3, diese Stadt wird gewiss in die Hand des Heeres, des Königs von Babel gegeben werden. Er wird die Stadt einnehmen. Also die standen quasi schon vor der Tür, als er das gesagt hat, ein Kapitel vor dem Untergang Jerusalems. Und dann sprachen sie, die Fürsten, zum König, dieser Mann muss endlich getötet werden. Ja? Denn mit diesen Worten macht er nur die Hände der in dieser Stadt übrig gebliebenen Kriegsleute schlaff. Er demotiviert sie ja mit solchen Worten. Wie sollen die denn kämpfen für die Stadt, wenn der Jeremia sowas redet? Und auch die Hände des ganzen Volkes werden schlaff, weil er solche Worte an sie richtet. Denn dieser Mensch sucht nicht das Wohl der Stadt, sondern er sucht das Unglück dieses Volkes, haben sie behauptet. Und Zedekia sagt dann, macht mit ihm, was ihr wollt. Ich gebe ihn in eure Hand und sie werfen ihn an diese Grube, diese Zisterne. Um ihn dann demnächst halt wieder rauszuholen und umzubringen. Aber in dieser Zisterne war kein Wasser, lesen wir in Vers 6. Sondern nur Schlamm und Jeremia versank in dem Schlamm. So langsam versinkt er da im Schlamm. So. Ne? Und auch hier wieder in letzter Sekunde wird tatsächlich ja Jerusalem eingenommen von den Feinden, die Babylonier kommen, finden den Jeremia und holen ihn wieder raus. Auch gerade noch so in letzter Sekunde. Jeremia geht nicht mit in die Gefangenschaft nach Babylon, sondern er bleibt da im Land, bei dem Volk, um weiter seinen Dienst an ihnen zu erfüllen. Er redet weiter zu dem Volk, sie werden weiter nicht auf ihn hören. Im Gegenteil, sie zwingen ihn am Ende sogar mit nach Ägypten zu fliehen. Also er hatte immer davor gewarnt, bitte nicht nach Ägypten, das ist ein großer Fehler. Und sie sagen, rede was du willst, du kommst jetzt einfach mit. Dann haben sie ihn geschnappt und mitgenommen. Und er musste mit nach Ägypten ziehen, das lesen wir in Kapitel 43, Vers 1 bis 7. Es geschah, als Jeremia all diese Worte des Herrn, ihres Gottes, geredet hatte, da sprach Asaja und verschiedene andere zu Jeremia, du lügst, der Herr, unser Gott, hat dich nicht gesandt, um das und das zu sagen, sondern dein Schreiber Baruch hat uns, bring dich auf gegen uns, um uns in die Hand der Chaldeer zu bringen, um uns zu töten, dass wir weggeführt werden durch den Babylonier. Und dann sprach also Johanan, der Heerführer und verschiedene andere, die im Land wohnen, Vers 6, Männer, Frauen und Kinder, die Königstöchter und alle Seelen, die übrig geblieben waren, die die Babylonier nicht weggeführt hatten, gefangen, nahmen sie und auch den Propheten Jeremia und Baruch, seinen Schreiber, und sie zogen in das Land Ägypten, denn sie waren der Stimme des Herrn nicht gehorsam. Also da haben sie ihn also genommen und seinen Schreiber mit, und sie haben sie mitgeschleppt nach Ägypten, wo er gar nie hin wollte. Hat er aber miterlebt und ja, auch im Endeffekt sich auch da ergeben. Wie hätte der Jeremia wohl auch sonst predigen können, ergebt euch den Babylonier, wenn er selbst nicht diese Haltung gehabt hätte. Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss von diesem Teil. Was ich vorher schon gesagt habe, da sieht man jetzt, wie der Jeremia doch in Gott Halt gefunden hat. Das erlebt er jetzt alles mit. Und jetzt sein Schreiber, der Baruch, der ja so sein Freund war, sein jüngerer Freund so, der immer mit bei ihm war, der erlebt das auch mit, der wird ja auch mitgeschleppt. Und der kommt jetzt doch ein bisschen in Anfechtung und leidet doch sehr darunter. Und das liest man in Kapitel 45, wie der Jeremia dann seinen Schreiber auch noch tröstet. Und gleichzeitig auch ein bisschen ermahnt. Er hat ein Wort des Herrn für ihn. Das liest man in Kapitel 45, Vers 3 bis 5. Du hast gesagt, Baruch, wehe mir! Der Herr hat meinem Schmerz noch Kummer hinzugefügt. Ich bin müde vom Seufzen, finde keine Ruhe. Sage zu ihm, der Herr spricht, siehe, was ich gebaut habe, das breche ich ab. Was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Und du begehrst für dich etwas Großes? Begehre es nicht. Siehe, ich bringe Unheil über alle Menschen, spricht der Herr. Dir aber will ich dein Leben zur Beute geben, in allen Orten, wohin du gehen wirst. Also er sagt sozusagen, ja, es sind schwere Tage. Und du brauchst jetzt auch nicht mehr davon träumen, irgendwie noch groß rauszukommen. Dem Baruch ging es vielleicht so ein bisschen wie den Jüngern, oder? Die gedacht haben, irgendwann gibt es doch noch eine positive Wendung. Und dann sitzen wir doch zur Rechten und zur Linken des Thrones, wenn der Herr dann doch sein Reich aufrichtet. So, irgendwann gibt es doch noch so eine positive Wendung. Es muss ja irgendwie so sein. Und so hat der Baruch auch gedacht, ja, irgendwann komme ich doch noch groß raus an der Seite von Jeremia. Und Jeremia sagt, nee, es wird nichts. Es wird nichts. Da kommt nichts mehr Großes bei raus. Es endet hier ganz kläglich. So ist es leider. Musst du aber akzeptieren. Aber eins darfst du wissen, Baruch. Gott ist mit uns, sagt er jetzt so mit anderen Worten nicht. Du wirst leben, und solange du lebst, ist Gott da. Und das hatte Jeremia wirklich, das merkt man, wie Jeremia das verinnerlicht hat, was er selber vorher so in seinen inneren Kämpfen so sich erarbeitet hat. Du, Baruch, Gott ist da, und jetzt einfach lass es gut sein. Nicht? Auch wenn es äußerlich nicht gut ist, Gott ist da. Das konnte er ihm so mitteilen. Ja, das ist so die Leidensgeschichte. Und jetzt zum allerletzten Schluss. Da drängt sich natürlich ein Gedanke auf. Ein Vergleich, oder? Mit wem könnte man Jeremia denn wohl vergleichen? Das drängt sich ja jetzt wirklich auf, ihn mit Christus zu vergleichen. Ja. Und tatsächlich ist es ja auch so. Als der Herr Jesus ja seine Jünger gefragt hatte, was sagen denn die Menschen so, wer ich bin? Ja, und dann geben sie ihm ja Antwort und sagen so verschiedene Dinge, was die Menschen so sagen. Matthäus 16 wird das berichtet. Und sie sprachen, ja, etliche sagen, du bist vielleicht Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Andere halten dich für Elia, der wiederkommen soll. Noch andere für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Ah, Jeremia. Also sie haben wirklich diesen Vergleich gezogen, viele Menschen haben diesen Vergleich gezogen mit Jeremia. Das drängt sich ja auch fast auf. Weil die Geschichte von Jeremia ist in vielen Punkten wirklich so ähnlich der Geschichte von Christus. Ja? Und Jeremia war auch ein sehr geschätzter Prophet. Also die Juden haben ihn sehr, sehr geschätzt, weil man muss auch sagen, was wäre denn aus Jerusalem geworden, wenn Jeremia nicht gewesen wäre. War alles noch schlimmer gewesen wahrscheinlich. Und sie haben ihn schon hoch geschätzt, natürlich als er dann tot war. Zu Lebzeiten haben sie ihn töten wollen. Das ist immer so. Bei den Propheten war es ja immer so. Ne? Der Herr sagt das auch. Wenn die Propheten leben, dann verfolgt ihr sie. Hinterher schmückt ihr ihre Gräber. Und sei stolz auf die Propheten, aber wenn sie euch das Wort zu euch reden, wollt ihr nichts davon wissen. Na, so war es immer und so war es natürlich auch bei Jeremia. Und hinterher haben sie ihn also sehr geehrt und haben dann Christus durchaus mit Jeremia verglichen. Und zu Recht. Ich habe jetzt mal 7 Punkte gesammelt, die wir einfach so auf uns wirken lassen können, wo man wirklich Parallelen ziehen muss. Er lebte kurz vor der Zerstörung Jerusalems. Ja. Und des Tempels, und er sprach auch davon, hat er angekündigt, der Tempel wird zerstört werden, Jerusalem wird zerstört werden, genau wie Christus. Zweitens, er liebte sein Volk und er weinte über Jerusalem, genau wie Christus. Drittens, er wurde verworfen, verspottet, geschlagen, gefangen genommen, in die Grube geworfen. Wenn man in die Grube werfen, jetzt so bildlich versteht, ist das ja gerade in den Psalmen zum Beispiel oft ein Bild von dem Tode übergeben werden oder in tiefe Leiden geworfen zu werden, wo auch von Christus gesagt wird, in den messianischen Psalmen, der ist in eine tiefe Grube geworfen, man ist versinkt im Schlamm, es gibt da wirklich Psalm 40 zum Beispiel und so, solche Stellen. Also auch da die Parallele. Jeremia sprach auch viel in Gleichnissen, das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das muss ich jetzt kurz nachholen noch. Jeremia sprach viel in Gleichnissen, in einer bildhaften Sprache zu dem Volk. Ich lese auch hier mal einfach stellvertretend 2 ganz kurze gleichnishafte Texte, auszugsweise. Zum Beispiel in Kapitel 13 vom Weinkrug. Ja, da hat er so ein Bild mit dem Weinkrug. Rede dieses Wort zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Und wenn sie zu dir sagen werden, was meinst du? Meinst du, wir wissen das nicht, dass jeder Krug mit Wein gefüllt wird? So sage ich zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich werde alle Einwohner dieses Landes und die Könige, die auf dem Thron Davids sitzen und die Priester und die Propheten samt allen Einwohnern mit Trunkenheit füllen. Also ein Bild einfach davon, dass sie dahingegeben werden. Und nicht keinen Rat mehr wissen, nicht mehr wissen, was sie tun sollen, wo rechts und links ist, und dann dahin gegeben werden und straucheln werden. Aber trotzdem ein Gleichnis, erinnert auch stark an das Gleichnis, was der Herr verwendet hat. Und dann das zweite auch Feigen, das Gleichnis von den Feigen, wir denken auch an den Herrn mit dem Feigenbaum, von dem er öfter sprach. Und dann lesen wir Kapitel 24, Vers 1. Der Herr ließ mich schauen und siehe da, da standen 2 Körbe mit Feigen. Vers 2, der eine Korb enthielt sehr gute Feigen, so wie die Frühfeigen. Im anderen Korb waren sehr schlechte Feigen, die man gar nicht mehr genießen konnte. So schlecht waren sie. Und da sprach der Herr zu mir, Jeremia, was siehst du? Gute, schlechte Feigen. Und er sprach zu mir, so spricht der Herr, der Gott Israels, wie diese guten Feigen hier, so will ich die Gefangenen Judas, die ich von diesem Ort weg ins Land der Chaldeer, also nach Babylon, geschickt habe, als gut ansehen. Ich werde meine Augen auf sie richten zum Guten und werde sie ins Land zurückbringen. Und so weiter. Und Vers 8, und die schlechten Feigen, die so schlecht sind, dass man sie gar nicht mehr genießen kann, so will ich Zedekia, den König von Juda, behandeln, spricht der Herr, und alle seine Fürsten und den Überrest von Jerusalem, sowohl die, die in diesem Land übrig geblieben sind, als auch die, die schon im Land Ägypten wohnen. Ich will sie zum Entsetzen und zum Unheil machen und sie dahin geben. Also hier nochmal die Botschaft, die wir auch schon gesehen hatten. Nicht? Er sagt, besser ist es, ergebt euch, lasst euch gefangen nehmen, am Ende wird es euch besser gehen. Die, die sich dagegen aufgelehnt haben, nach Ägypten fliehen wollten, denen verheißt Gott nichts Gutes. Aber auch hier also eine gleichnishafte Rede, gute und schlechte Feigen. Genießbare, ungenießbare Feigen. Das ist auch ein Vergleich, eine Ähnlichkeit mit Jesus. Dann fünftens, er war einsam. Und oft im Gebet sehen wir seinen Bekenntnissen, in seinen Gebeten mit Gott, einfach nur diese Tatsache, einsam und oft im Gebet. Sechstens, er war von großer Bedeutung für Israel, wie gesagt. Sie haben ihn sehr, im Nachhinein sehr geschätzt und wie gesagt, wäre alles wahrscheinlich noch schlimmer gekommen ohne Jeremia. Jeremia hat zum Beispiel auch einen Brief geschrieben an die Gefangenen in Babylon, hat sie ermutigt, durchzuhalten und solche Sachen. Ja, wer weiß, was ohne Jeremia daraus geworden wäre. In gewisser Weise war er so eine Art Retter für sie. Also eine gewisse Parallele hat man hier. Und auch siebtens, er wandte sich an nicht-jüdische Völker. Natürlich ist es gleichzeitig ein Unterschied, weil er hat halt Gericht angekündigt den nicht-jüdischen Völkern und nicht die Gnade gebracht, die der Jesus gebracht hat. Das ist natürlich der Unterschied. Aber trotzdem, die Gemeinsamkeit ist, er hat sich auch an nicht-jüdische Völker gewandt. Das ist die Gemeinsamkeit. Halt noch auf der Basis des Alten Testaments und als Gerichtsankündigung. Ja, das sind so wesentliche Parallelen. Und ich finde, das ist vielleicht sogar die schönste Seite von den Propheten. Diese Ähnlichkeit in gewisser Weise mit Christus. Ja. Lohnt sich das sicher auch nochmal näher drauf zu schauen und das nochmal genauer zu studieren, aber das ist auffällig und sehr schön, finde ich. So, damit bin ich eigentlich auch am Ende mit diesem Propheten Jeremia. Es ist ein großer Prophet, wie gesagt, da steckt viel drin. Aber wir haben gesehen, was seine wesentliche Botschaft ist. Seine Klage angesichts der bevorstehenden und schließlich auch erlebten Zerstörung Jerusalems, seine Anklage, sein Aufruf zur Umkehr, der nicht erhört wird, seine Leiden, sein Ausblick auf die Zukunft, auf den neuen Bund, und wie er doch Trost und Halt gefunden hat in Gott, in allen Leiden, wie er innerlich gekämpft hat und da so eine Ruhe gefunden hat, die er auch weitergeben konnte, seinem Schreiber Baruch zum Beispiel, und wie er darin eigentlich Christus ähnlich geworden ist. Ganz, ganz toller Prophet, finde ich. Ja, soweit dazu.